Letzten Montag wurde Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Zum zweiten Mal. Ich meine, kein Mensch mit gesundem Menschenverstand hätte das zugelassen. Also bleibt die Frage, hat Gott das gemacht? Und wenn, was um Himmels Willen hat er sich dabei gedacht? Ich sage immer, hätte sein Großvater doch bitte schön seinen Militärdienst abgeleistet. Ihr kennt die Geschichte, oder? Dass Trump ja deutsche Vorfahren hat und sein Großvater, um das Glück zu machen, nach Amerika ging und als er sein Glück gefunden hatte, wieder zurück wollte und dann die deutschen Behörden festgestellt haben, Moment, du hättest Wehrdienst leisten machen, du wolltest dem Wehrdienst fliehen, wir sperren dich ein und dann ist er wieder zurück nach Amerika und hat Kinder und Enkel bekommen. Also bleibt die Frage, bleibt Gott Schach? Ich meine, beim Schach, ich bin jetzt kein großer Schachspieler, aber so viel weiß ich, im Schach kommt es ja darauf an, unverhoffte Spielzüge zu machen, die den Gegner überrumpeln, sodass der keine Ahnung hat, was man vorhat. Manchmal scheint mir, Gott macht das. Vielleicht freut er sich auch drüber, keine Ahnung. Aber der Gedanke mit dem Schachspiel kam mir natürlich im Nachdenken über die Welt, ihre Herrscher und ihre Situation. Aber mir sind zwei biblische Personen eingefallen, wo ich diesen Eindruck hatte. Zwei Personen, die in den Passionsgeschichten vorkommen. Ich habe die als Kind sehr ernst genommen und sehr mitgefiebert mit Jesus vom Abendmahl über das Gebet in Gethsemane, die Gefangennahme, dann die Folter, die Verhöre. Und zwei Personen treten ja da besonders in Erscheinung. Das sind Pilatus und Herodes. Und das waren für mich so als Kind so unüberwindbare Riesen, denen Jesus hilflos ausgeliefert ist, die mit ihm machen können, was sie wollen. Aber schauen wir sie uns mal etwas näher an. Pontius Pilatus war von 26 bis 36 nach Christus Präfekt der Provinz Syrien im Auftrag von Kaiser Tiberius. Geburtsjahr und Geburtsort sind unbekannt, aber er hatte wohl den Ritterstand, sonst hätte er diesen Beruf nicht machen können. Also hatte eine solide Ausbildung und auch nicht wenig Macht. Und Pilatus war wohl grausam. Das ist nicht nur die eine Geschichte, Lukas 13, wo es heißt, dass Pilatus die Galiläer, die opfern wollten, umgebracht hat, sodass sich das ihr Blut mit dem Opferblut vermischt hat. Sondern das kam wohl öfter vor. Immerhin konnte er sich 10 Jahre lang in dieser turbulenten Provinz halten. Also die Provinz Judäa war gefürchtet, weil es da eben sehr unruhig war. Doch am Ende wurde seine Grausamkeit ihm zum Verhängnis. Im Jahre 36 nach Christus ließ Pilatus mit brutaler Gewalt eine Prozession von Samaritanern niedermetzeln. Die wollten die verborgenen Kultgeräte von Moses suchen auf dem Berg Gerizim, die ihm ja heilig war. Und warum auch immer hat das Pilatus nicht gefallen und er hat die ganze Prozession auf offener Straße erschlagen lassen. Allerdings hat das verschiedenen Leuten nicht gefallen und sie haben Beschwerde gegen Pilatus eingelegt und der musste dann tatsächlich nach Rom gehen, um sich zu verantworten. Und das ist jetzt nicht ganz wissenschaftlich gesichert. Es ist gesichert, dass er nicht zurückkam. Aber es heißt, dass er dann dort Selbstmord gemacht hat, weil er nicht damit klarkam, dass seine Macht beschnitten wurde. Vielleicht sollte er sogar strafversetzt werden. Vielleicht hat ihn der Kaiser persönlich dazu gedrängt. Das war ja immerhin noch ehrenvoll. Auf alle Fälle hatte es ein Ende mit Pilatus. Und als ich das mal verstanden hatte, dass dieser scheinbar allmächtige Pilatus, der mit Jesus machen konnte, was er wollte, der mit den normalen Menschen machen konnte, was er wollte, der alle nach seiner Pfeife hat tanzen lassen, dass der doch auch abkommandiert wurde und ein relativ unrühmliches, zumindest unschönes Ende gefunden hat. Das war für mich irgendwie befreiend. Ganz ähnlich oder zumindest vergleichbar das Schicksal von König Herodes. Halt, König Herodes. Zweimal falsch. Einmal denken die meisten Leute, wenn wir von Herodes sprechen, an den Herodes, der in der Weihnachtsgeschichte erwähnt wird und die Kinder in Bethlehem hat umbringen lassen. Das ist aber nicht dasselbe, der in den Passionsgeschichten auftritt. Nein, Herodes mit dem Zusatz Antipas, was so viel heißt wie Nachfolger oder Ebenbild des Vaters, war einer von den vier Söhnen von Herodes dem Großen aus der Weihnachtsgeschichte. Der ist nämlich auch irgendwann gestorben und hat sein Reich an seine vier Söhne verteilt, was keine wirklich gute Idee war, weil die sich auch nicht wirklich grün waren und jeder wollte natürlich das ganze Reich. Fakt ist, auch Herodes hatte in seinem Bereich fast uneingeschränkte Macht. Aber er war kein König. Das war mir auch neu. Er war ein Vierfürst, so lautet der offizielle Titel, weil die vier Söhne von Herodes dem Großen Fürsten waren und sich das Reich geteilt haben. Wir wissen viel von ihm. Wir wissen, dass er gelebt hat, wie es ihm gefallen hat und mit seinen Gegnern umgesprungen ist, wie es ihm gefallen hat. Als zum Beispiel Johannes der Täufer an ihn herangetreten hat und gesagt, es ist nicht in Ordnung, dass du die Frau deinem Bruder die Frau ausspannst und heiratest, auch einer der Gründe, warum die Brüder sich nicht gemocht haben, hat er ihn einsperren und umbringen lassen. Scheinbar unbegrenzte Macht. Wenn du mir was sagst, was mir nicht passt oder tust, was mir nicht gefällt, dann lasse ich dich einsperren und umbringen. Aber auch dieser König ging nach Rom. Aus einem anderen Grund. Er wollte nämlich endlich König werden. Es heißt so schön, seine Frau habe ihn dazu gedrängt, hey komm, du bist doch mehr als ein Fürst, du hast es doch drauf, König zu sein. Allerdings hatte einer seiner Brüder beim Kaiser schon vorher gegen ihn gesprochen und ihm gesagt, was der so alles tut und lässt. Jedenfalls wurde er nach Südgallien strafversetzt. Man kann sich vorstellen, wenn man damals Judäa anschaut, und Herodes war ja Jude, und dann nach Südgallien. Mein Frankreich ist heute schön, aber damals, jedenfalls hat er es da auch nicht lange gemacht. Der Todeszeitpunkt und Umstände sind unbekannt, aber man hört einfach nichts mehr von ihm. Er geht nach Rom, um König zu werden und wird nach Gallien versetzt und verschwindet in der Versenkung. Sein Herrschaftsgebiet wurde dann unter den Brüdern aufgeteilt. Also auch hier wieder ein Beispiel von einem Menschen, der auf den ersten Blick und, das muss man schon sagen, in seiner Zeit tatsächlich schier uneingeschränkte Macht hat, der mit seinen Mitmenschen nach Gutdünken umgesprungen ist, der nicht nur getan hat, was er wollte, sondern auch umgebracht hat, wen er wollte. Und trotzdem hat es ein Ende mit ihm, ein unrühmliches. Gott setzt Herrscher ab und setzt Herrscher ein. So heißt es in der Bibel. Aber wer regiert denn nun die Welt? Ich meine, wenn ein Mensch zum Präsidenten gewählt wird, der nicht nur ein verurteilter Straftäter ist, sondern die Wahrheit auch nach seinem Belieben zurechtdreht, ungestraft und offensichtlich lügt, keine Spur von Respekt oder Nächstenliebe zeigt, der die Hand bei der Vereidigung nicht auf die Bibel legt. Aber das ist das geringste Problem. Das Problem ist nicht, dass seine Hand die Bibel nicht berührt hat, sondern dass die Bibel sein Herz nicht berührt hat. Wenn so jemand zum Präsidenten gewählt wird, wer veranlasst das? Das Volk von Amerika? Das Geld? Jemand anderes? Schon viele Menschen wollten Götter sein. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Gott regiert die Welt? Fragezeichen. Fällt dir spontan eine Regierung ein auf dieser Welt, von der du sagst, das ist eine gute Regierung, an der Gott seinen Gefallen hat? Überleg mal kurz. Die regiert nach Gottes Maßstäben zum Wohle der Menschheit. Fällt dir da jemand ein? Ich tue mir schwer. Auch in Deutschland, es ist Bundestagswahl, der Wahlkampf tobt wie immer eine üble Schlammschlacht. Und ich bin ehrlich, es gibt keine Partei, die ich guten Gewissens wählen könnte, wo ich sage, die regiert nach Gottes Willen und was die im Programm hat, dient zum Wohle der Menschheit und ist mit Gottes Geboten vereinbar. Meine Meinung, da gibt es verschiedene. Spielt Gott Schach? Und wenn ja, gegen wen und mit wem? Gegen den Teufel? Nein, ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen, eine zu große Schwarz-Weiß-Malerei. Und ich glaube, man würde dem Teufel zu viel Macht zugestehen. An dieser Stelle möchte ich ein Gebet anführen, ein Dankgebet. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht. Dieses Gebet, dieser Text stammt von Daniel, einem der großen Propheten im Alten Testament, der auch seine Erfahrungen mit Regierung und scheinbar allmächtigen Königen gemacht hat. Daniel war wohl ein mit dem jüdischen Königshaus Verwandter, den König Nebukadnezar mit anderen vornehmen Juden nach Babylon entführen hat lassen. Und ein nicht dummer Schachzug, er hat die jüdische Elite, die Gebildeten und Kräftigen, an seinem Hof ausgebildet und dann in seinen Beamtenapparat übernommen. Das heißt, er hat die geistige Elite eingesackt und hat gleichzeitig den eroberten Völkern einen Platz an seinem Hof eingeräumt, wo er sie unter Kontrolle hatte, aber sie doch das Gefühl hatten, hey, wir sind nicht versklavt. Und dieser König Nebukadnezar hatte ein Problem. Er hatte einen Traum, den er nicht deuten konnte. Und das hat ihn geärgert. Und deswegen hat er mit seinen Beamten, mit den Weisen, mit den Sterndeutern, mit den Wahrsagern ein übles Spiel gespielt. Er hat sie nämlich, anders als es dort damals üblich war, nicht nur gefragt, hey, ich habe diesen Traum, was könnte der denn bedeuten? Sondern er hat gesagt, ich hatte einen Traum, erratet mal, was das war, wenn nicht, lasse ich euch alle umbringen. Scheinbar allmächtige Launen. Und natürlich konnten die Weisen, die Wahrsager und Sterndeuter den Traum nicht erraten. Und so ging der Befehl von König Nebukadnezar aus: Ihr lieben schlauen Leute, ich lasse euch jetzt umbringen, weil mir das stinkt. Und das hat auch Daniel gehört. Der gehörte ja auch zur Elite am Hof. Er war jetzt zwar kein Wahrsager, aber auch einer der führenden Persönlichkeiten dort. Und als er das gehört hat, wurde ihm ein bisschen Angst und Bange, weil das hat ihn ja auch betroffen. Und dann hat er gebetet und dann hat Gott, was er im Alten Testament öfter macht, ihm diesen Traum gezeigt und die Deutung auch gleich. Und das hat Daniel so gefreut, dass er gebetet hat, dass er, und daraus stammt unser Text heute, dass er Gott gedankt hat, als er die Größe und Weisheit Gottes begriffen hat, und auch eben, dass Gott über den Herrschern steht. Wie gesagt, Königinnen von heute sind noch einmal, muss man sich noch mal stärker und größer vorstellen als die Präsidenten heute, selbst als Putin und Trump. Die Könige damals im Orient waren gottähnlich. Teilweise haben sie sich selber so genannt, teilweise wurden sie aber auch so verehrt. Und für damalige Verhältnisse hatten sie uneingeschränkte Macht. Und Daniel erkennt, Gott steht über dem König. Und er erklärt ihm diesen berühmten Traum. Also er geht natürlich, Entschuldigung, er geht natürlich vorher, lässt zu den Beamten und sagt, richtet doch bitte eurem König aus, er soll mal warten mit dieser Todesstrafe für alle. Ich habe da eine Idee, mein Gott hat mir nämlich gezeigt, was es bedeutet. Und das wiederum hat natürlich Nebukadnezar neugierig gemacht, weil der wollte ja schon wissen, was sein Traum bedeutet. Träume hatten auch damals eine viel wichtigere Bedeutung als heute. Ich meine, ich träume auch viel und bin noch nie davon ausgegangen, dass das jetzt ein Wink Gottes ist. Das war damals anders und Nebukadnezar lädt Daniel an den Hof ein und sagt, na gut, dann erzähl mir doch mal. Aber Daniel ist auch so ehrlich und sagt, pass mal auf, ich bin nicht so toll, dass ich alles weiß, sondern mein Gott, der Herr über alle Herren ist, hat mir das gezeigt. Und deine Sterndeuter können nichts dafür, dass sie es nicht wissen. Der Traum von König Nebukadnezar, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, war ein großes, riesenhaftes Standbild. Königsstandbild, vielleicht Götterstandbild, das aus verschiedenen Materialien gefertigt ist. Der Kopf aus Gold, die Brust aus Silber, der Unterleib aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße aus einem Gemisch aus Eisen und Ton. Was bedeutet das nun? Und, ach ja, der Clou ist, am Ende des Traums kommt aus dem Nichts ein riesengroßer Felsbrocken und zerschmettert die Füße und die Beine und daraufhin das gesamte Standbild. Ein sehr beunruhigendes Traum. Nicht nur, weil das Bild wohl sehr furchterregend sein muss, sondern vor allem das Ende mit dem Felsbrocken, der aus dem Nichts kommt und alles zerschmettert. Wahrscheinlich hat ihn deswegen Nebukadnezar so geärgert und Angst gemacht. Und Daniel kommt und sagt, du träumst etwas und mein Gott sagt mir, was das bedeutet. Der goldene Kopf, das bist du, das ist dein Reich. Aber nach dir werden andere Reiche kommen, nicht mehr so mächtig. Eines aus Silber, eines aus Bronze, zwei aus Eisen und sehr viele aus einem Gemisch von Eisen und Ton. Und ihr merkt schon, dass die Edelheit der Materialien abnimmt. Gold ist edler als Silber, als Bronze und so weiter. Und so, sagt Daniel, wird es auch mit den Reichen sein. Ihre Macht wird abnehmen, bis am Ende, das sollen wohl die Füße und Zehen darstellen, eine Unzahl von Reichen da ist. Und ich bin jetzt kein, Handwerker, aber ich weiß auch, dass man Ton und Eisen nicht gut vermischen kann. Also daher kommt auch die Redewendung, ein Koloss auf tönernen Füßen. Und das heißt, die Macht der Reiche wird immer mehr abnehmen, bis am Schluss sehr viele Reiche sein werden, die aber keine wirkliche Macht mehr haben. Und dann kommt der Felsblock. Zu dieser Zeit, ich lese jetzt mal vor, heißt es, zu dieser Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhände vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmt. Nebukadnezar, obwohl dieser Traum ja letztendlich sagt, deine Macht ist begrenzt, ist so froh, dass er den Traum jetzt versteht, dass er nicht nur das Leben der Wahrsager verschont, sondern auch Daniel in eine gehobene Stellung setzt und auch sagt, dein Gott muss wirklich ein großer Gott sein. Spielt Gott Schach? Wir haben ein Bild gesehen, wo Gott die Reiche dieser Welt, die anderen Königinnen und Könige, schachmatt setzt. Vielleicht ist das Bild vom Schachspiel ein ganz brauchbares Bild, auch wenn es natürlich nicht biblisch ist. Aber ich denke, Gott reagiert auf menschliche Schachzüge. Gott hat einen Plan für dein Leben, für diese Welt. Aber ich glaube, dass dieser Plan nicht von vornherein eindimensional linear festgelegt ist, sondern dass es wie beim Schachspiel ist. Wie gesagt, ich bin kein großer Schachspieler, aber ich weiß, ich fange an und habe einen Plan. Der Plan ist nämlich, den Gegner zu besiegen. Aber den Plan kann ich nicht ungestört ausführen, weil der Gegner den gleichen Plan hat. Und so muss ich immer schauen, ich mache einen Zug und schauen, was passiert, wie reagiert der Gegner, was tue ich dann und reagiere wieder darauf. Ja, Gott setzt Könige und Herrscher ein. Und trotzdem sind Menschen, egal ob mächtig oder unmächtig, nicht einfach seine Marionetten. Ja, am Ende wird Gott alle menschlichen Reiche auflösen und sein ewiges Reich aufrichten. So viel ist sicher. Der Felsblock aus Daniels Vision zermalmt die Reiche. Die biblischen Erzählungen sind voll von Hoffnung, dass Gott mit seiner Menschheit ans Ziel kommt. Aber nicht mit eiserner Kontrolle, den Gott auf den Gang der Dinge ausübt. Sie verdankt sich, diese Hoffnung, vielmehr auf die Gewissheit, dass Gott einfallsreich, beharrlich und weise genug ist, um die Geschichte seiner Geschöpfe zu einem guten Ende zu bringen. Gott spielt Schach, wenn man dieses Bild verwenden will. Gott führt die Figuren, aber manchmal kommt was dazwischen. Ich glaube nicht, dass die Welt völlig festgelegt ist. Das sagen die Geschichten in der Bibel immer wieder. Gott setzt Menschen ein und die tun was völlig anderes, als er von ihnen erwartet hat. Da brauchen wir nur Saul zu nehmen, danke. Den Gott als Waisenkönig eingesetzt hat und der auf einmal anfängt, andere Götter zu verehren. Und so weiter. Es gibt viele Geschichten. Und trotzdem reagiert Gott weise und führt die Welt zu seinem Ziel. Nicht an unserem Wollen und unseren Schachzügen vorbei. Übrigens, das ist mir noch wichtig zu sagen, dass Gott Herrscher ist über die Herrscher. So ist ja sein Titel, Herr der Herren, König der Könige. Und das ist für bare Münze zu nehmen. Dass Gott Herrscher einsetzt und absetzt, dass er Herr der Geschichte ist, bedeutet eben nicht, dass wir uns aus dieser Geschichte, aus der Politik heraushalten sollen und uns immer alles gefallen lassen sollen. Die Bibel ist voll von Geschichten von Widerstand gegen die Staatsgewalt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, so sagt es Paulus und so hat er es mit Silas gelebt. Ein paar Beispiele nur. Schifra und Pua zum Beispiel. Kennst du sie? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, sie kennenzulernen. Es sind ganz großartige Frauen. Der Pharao, die Geschichte kennt ihr wieder, lässt bei Mose Geburt fest das Gesetz ausgehen, dass alle männlichen Juden umgebracht werden. Durch die Hebammen. Und Schifra und Pua, die zwei Oberhebammen, sagen einfach, nein. Babys zu töten widerspricht Gottes Gesetz. Wir machen das nicht. Und sie begeben sich in Lebensgefahr. Weil, wie gesagt, die Könige damals waren Götter und haben einfach durch ihren Willen über Leben und Tod von Menschen entschieden. Sie sagen, oh, die hebräischen Frauen gebären so schnell, da kommen wir immer zu spät. Wir können da gar nichts machen. Also, Schifra und Pua sind es wert, dass ihr euch ihre Namen merkt, weil sie Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch Johannes der Täufer geht zu Herodes und sagt, was du tust, ist Unrecht. Und er bezahlt dafür mit dem Leben. Daniel beugt sich nicht vor Nebukadnezar, der ihn zwar in dieser Geschichte erhebt, aber nachher eben auch fordert, dass alle sich vor seinem Standbild niederwerfen sollen. Und Daniel sagt, nein, das mache ich nicht. Das sind nur einige Beispiele, die deutlich sagen, auch wenn Gott die Herrscher ein- und absetzt, auch wenn wir vertrauen dürfen, dass er das Weltgeschehen in seinen Händen hat, sollen wir uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, da kann man eh nichts machen, sondern mutig einschreiten, wenn die Situation es erfordert. Zwei Beispiele noch aus der Geschichte. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wenn ein betrunkener Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit den Kurfürstendamm herunterrast, kann es nicht meine einzige oder wichtigste Aufgabe als Pfarrer sein, die Opfer des Wahnsinnigen zu beerdigen und deren Angehörige zu trösten. Wichtiger ist es, den Betrunkenen vom Steuerrad zu reißen. Oder die Friedensgebete und Demonstrationen Ende der 80er, die in der DDR zum Ende des Regimes und zum Mauerfall geführt haben. Das hat mit Friedensgebeten begonnen, aber die Menschen sind auf die Straßen gezogen und haben gesagt, wir sind ein Volk, was ihr tut, ist nicht richtig. Und Gott, ihr kennt den Fortgang der Geschichte. Spielt Gott Schach? Wenn man das Bild verwenden will, würde ich sagen, ja. Mit wem? Auch mit dir und mir. Er setzt die Herrscher ein, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, warum. Aber er setzt sie auch wieder ab. Manchmal zu einem Zeitpunkt, wenn wir das nicht verstehen. Das ist das Erste, was du dir heute merken kannst, wenn du willst. Gott setzt Herrscher ein, aber er setzt sie auch wieder ab. Auch scheinbar grenzenlose Macht hat ein Ende. Auch wenn das die Menschen in Nordkorea zum Beispiel nicht denken. Am Ende wird Gott alle Gottes- und menschenfeindlichen Kräfte schachmatt setzen. Darauf vertrauen wir, dass dann am Ende sein Reich kommt, sein Reich des Friedens und seiner uneingeschränkten Herrschaft. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, was erstmal anders anfängt, als man denkt, aber die eine Strophe, ihr werdet es merken, passt wunderbar zum Thema.